24. Dezember.
Aus James Herriot, Der Tierarzt, 2. Band, Rowohlt, 1988, Kapitel 12. Dieser Klang war anders. Ich war beim Läuten der Glocken eingeschlafen, die vom Kirchturm her zur Mitternachtsmesse riefen, aber jetzt drang ein durchdringender, schriller Ton an mein Ohr. Es fiel mir schwer, das Gefühl der Unwirklichkeit abzuschütteln, das ich seit gestern Abend empfand. Heiligabend. Alle Erwartungen, die ich je von Weihnachten gehegt hatte, waren erfüllt worden. Ich war tief bewegt. Diese Gemütsbewegungen waren in mir erwacht, als ich am Nachmittag in ein kleines Dorf gerufen wurde, wo hoher Schnee die einzige Straße, die Mauern und die Gesimse der Fenster bedeckte, in denen die Lichter der mit Flitterwerk geschmückten Tannenbäume rot, blau und golden glänzten, und auf dem Nachhauseweg fuhr ich in der Abenddämmerung unter den verschneiten Ästen einer Gruppe von dunklen Fichten hindurch, die so still und regungslos dastanden, als seien sie auf den weißen Hintergrund der Felder gemalt. In Derrowby war es bereits dunkel, die kleinen Läden um den Marktplatz waren mit Tannenzweigen geschmückt, und das Licht der Schaufenster fiel in einem sanften, gelblichen Schimmer auf den niedergetretenen Schnee des Kopfsteinpflasters. Bis zur Unkenntlichkeit vermummt und vorsichtig Fuß vor Fuß setzend, damit sie nicht ausrutschten, machten die Leute ihre letzten Einkäufe. Ich hatte in Schottland viele Weihnachten erlebt, aber sie waren immer hinter den Neujahrsfeiern zurückgeblieben. Man kannte dort nicht jene Atmosphäre unterdrückter Erregung, die damit begann, dass die Leute sich schon Tage vor dem Fest gute Wünsche zuriefen, dass farbige Lichter auf den einsamen Berghängen blinkten und die Bauersfrauen, die Füße unter einem Berg von Federn begraben, die fetten Gänse rupften. Und volle 2 Wochen lang hörte man die Kinder auf den Straßen Weihnachtslieder anstimmen und anschließend an die Türen klopfen, um ihren Lohn in Empfang zu nehmen. Und am schönsten von allem gestern Abend der Gesang des Methodistenchors draußen, der die stille Nachtluft mit sattem, erregendem Wohlklang erfüllt hatte. Ich beschloss, vor dem Schlafengehen noch einmal auf den Marktplatz zu gehen. Als ich das Haus verließ, fingen gerade die Kirchenglocken an zu läuten. Der Platz lag verlassen. Das weiße Rechteck erstreckte sich glatt, kalt und menschenleer unter dem Mondlicht, und es lag ein Hauch von Dickens über den Häusern und Läden, die den Platz umstanden. Als sie errichtet worden waren, hatte noch niemand an Stadtplanung gedacht. Hoch und niedrig, breit und schmal säumten sie, eng aneinander gepresst, die Fläche, und ihre mit Schnee beladenen Dächer hoben sich wie ungleichmäßige Zacken von dem dunklen Himmel ab. Als ich, vom Klang der Kirchenglocken begleitet, über den knirschenden Schnee zurückging, hüllte mich das Wunder und Mysterium der Weihnacht ein. Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Die Worte nahmen eine bisher ungeahnte Bedeutung an, und ich sah mich plötzlich als winziges Teilchen im Plan des Lebens. Derrowby, die Bauern, die Tiere und ich erschienen mir zum ersten Mal wie eine freundliche, beglückende Einheit. Ich hatte nichts getrunken, aber mir kam es vor, als schwebte ich die Treppe zu unseren Zimmern hinauf. Helen schlief schon. Morgen würde es nicht viel Arbeit geben. Wir konnten lange schlafen, vielleicht bis 9, und den Tag in vollen Zügen genießen, der uns eine willkommene Atempause in unserem arbeitsreichen Leben bescherte. Aber jetzt ertönte diese andere Glocke. Wahrscheinlich der Wecker. Als ich jedoch versuchte, ihn abzustellen, läutete es weiter, und ich sah, dass es 6 Uhr war. Dann war es also das Telefon. Ich nahm den Hörer ab. Eine metallische Stimme, energisch und hellwach, drang mir schmerzhaft ins Ohr. »Ist dort der Tierarzt?« »Ja, hier spricht Harriet«, murmelte ich. »Hier ist Brown, Willet Hill. Ich habe eine Kuh mit Milchfieber. Ich brauche sie sofort.« »Gut, ich komme. Beeilen Sie sich.« Dann ein Knacken am anderen Ende. Ich drehte mich auf den Rücken und starrte zur Decke empor. Dies war also Weihnachten. So brutal in die Wirklichkeit zurückgerissen zu werden, noch dazu von diesem Kerl, der nicht ein Wort des Bedauerns oder der Entschuldigung vorgebracht hatte. Mr. Brown wartete im Hof auf mich. Es war noch völlig finster. Er sagte nicht »Guten Morgen«, sondern nickte nur kurz und deutete mit dem Kopf in Richtung des Stalls. »Da drüben«, war alles, was er sagte. Er sah schweigend zu, wie ich der Kuh die Spritzen gab, und erst als ich die leeren Flaschen in die Tasche steckte, fragte er, »Mit dem Melken ist es wohl heute nichts?« »Nein«, erwiderte ich, »lassen Sie das Euter voll.« »Irgendein besonderes Futter?« »Nein, sie kann alles fressen, was sie will.« Mr. Brown war ein sehr gründlicher Mann und wollte es stets ganz genau wissen. Als wir den Hof überquerten, blieb er plötzlich stehen und wandte sich mir zu. Hatte er etwa die Absicht, mich zu einer Tasse heißen Tee ins Haus zu bitten? »Ach, noch eins«, sagte er, während ich in der eisigen Morgenluft knöcheltief im Schnee stand. »Dieses Milchfieber ist in letzter Zeit ein paar Mal vorgekommen. Vielleicht mache ich was falsch. Könnte es sein, dass ich meinen Kühen zu viel abverlange?« »Das ist sehr leicht möglich.« Ich ging eilig auf den Wagen zu, denn ich war nicht gewillt, Mr. Brown zu dieser Tageszeit einen Vortrag über Viehzucht zu halten. Ich hatte bereits die Hand am Türgriff, als er sagte, »Ich rufe Sie an, falls die Kuh bis Mittag nicht auf den Beinen ist.« »Übrigens, die Rechnung, die ich letzten Monat bekommen habe, war mehr als hoch. Bestellen Sie Ihrem Chef. Er soll nicht so wild mit seiner Feder umgehen.« Sprach's und verschwand in der Dunkelheit. »Ausgesprochen reizend«, dachte ich bei mir, als ich losfuhr. »Kein Dankeschön oder auf Wiedersehen, nur eine Beschwerde und die verheißungsvolle Ankündigung, mich, wenn nötig, von meinem Gänsebraten fortzuholen.« Eine Welle des Zorns stieg in mir auf. Mr. Brown hatte mir meine Festtagsstimmung gründlich verdorben. Als ich ins Caldale-Haus die Treppe zu unserer Behausung hinaufstieg, hatte sich die Dunkelheit in ein frostiges Grau verwandelt. Helen kam mir im Flur mit einem Tablett in den Händen entgegen. »Jim, mein Liebling«, sagte sie, »es tut mir schrecklich leid, aber du musst zu einem weiteren dringenden Fall.« Ich seufzte. »Also doch, ein Tag wie jeder andere. Mein Gefühl der Nächstenliebe war auf einem absoluten Nullpunkt angelangt.« Mr. Kirby war ein Bauer, der sich aufs Altenteil zurückgezogen, sich aber vernünftigerweise ein kleines Haus mit einem Stück Land genommen hatte, wo er genügend Vieh halten konnte, um sich die Zeit zu vertreiben, eine Kuh, ein paar Schweine und seine geliebten Ziegen. Auch früher hatte er immer Ziegen gehabt, er war geradezu vernarrt in diese Tiere. Das Häuschen lag in einem Dorf oben in den Dales. Mr. Kirby erwartete mich am Tor. »Hallo, junger Mann«, sagte er. »Es tut mir aufrichtig leid, Sie so früh am Morgen zu belästigen und noch dazu an Weihnachten, aber es blieb mir nichts anderes übrig. Dorothy ist wirklich schlimm dran.« Er ging mir voran zu einer Steinhütte, in der mehrere Hürden abgeteilt waren. Aus einer davon sah uns ängstlich eine große weiße Ziege entgegen. Ich beobachtete sie eine Weile. Sie würgte, hustete ein paar Mal, rang nach Atem und stand dann zitternd da. Die Augen weit aufgerissen, wandte sich der Bauer mir zu. »Sie sehen, ich musste Sie rufen. Wenn ich bis morgen gewartet hätte, wäre sie verendet.« »Nein, Sie durften nicht warten, Mr. Kirby«, erwiderte ich. »Sie scheint irgendetwas im Hals zu haben.« Wir betraten den Verschlag, und während der alte Mann das Tier gegen die Wand gedrückt hielt, versuchte ich, das Maul der Ziege zu öffnen, was ihr nicht zu gefallen schien. Als ich ihre Kinnbacken auseinanderstemmte, überraschte sie mich mit einem lauten, langgezogenen, fast menschlich klingenden Schrei. Ich bohrte den Zeigefinger tief in den Schlund hinein. Da bemerkte ich etwas unter der Zunge, etwas, das aussah wie ein schmales Band. »Aha, jetzt sehe ich es. Da hat sich eine Schnur oder so etwas um die Zunge gehakt«, rief ich. Ganz vorsichtig schob ich einen Finger darunter und zog. Es dehnte sich wie ein Gummiband. Ich griff nach dem Klumpen und holte ihn heraus. Mr. Kirby bückte sich danach, und als er es zu entwirren begann, stieß er plötzlich einen überraschten Schrei aus. »Gott steh uns bei! Es sind meine Sommerunterhosen!«
»Ihre was?«
»Meine Sommerunterhosen. Ich mag die langen nicht, wenn's wärmer wird. Meine Frau hat sie gewaschen, und Dorothy muss sie von der Leine geholt haben.«
Er hielt die zerfetzten Dinger in die Höhe und betrachtete sie wehmütig.
»Die haben auch mal bessere Tage gesehen, aber Dorothy hat ihnen den Rest gegeben, fürchte ich.«
Seine Mundwinkel zuckten vor verhaltenem Lachen, er biss sich auf die Lippen, aber schließlich lachte er laut heraus. Das Lachen war ansteckend. Ich brach ebenfalls in schallendes Gelächter aus. Eine ganze Zeit lang standen wir beide hilflos lachend da.
»Erstaunlich!« Mr. Kirby rieb sich das Kinn. »Aber ich weiß nicht, warum ich Sie hier in der Kälte herumstehen lasse. Kommen Sie herein und probieren Sie ein Stück von unserem Weihnachtskuchen.«
In dem kleinen Wohnzimmer musste ich mich auf den besten Stuhl neben dem Kamin setzen, in dem ein knisterndes Feuer brannte. Der Bauer kehrte mit einer Flasche Whisky zurück.
»Weißt du, Mutter, wir können von Glück sagen, dass wir einen Tierarzt haben, der am Weihnachtstag herkommt und uns hilft.«
»Ja, das ist wahr.« Die alte Frau schnitt ein großes Stück von der Torte ab und legte es auf einen Teller, auf dem bereits eine riesige Ecke Wensleydale-Käse lag. Ich nahm einen Bissen von dem Kuchen und ließ ihm eine Scheibe Käse folgen. In der ersten Zeit war ich entsetzt gewesen über diese in meinen Augen unmögliche Zusammenstellung, aber langsam hatte ich mich eines Besseren belehren lassen und entdeckte, dass Kuchen und weicher Käse, wenn man sie zusammen verzehrt, eine köstliche Mischung ergeben, und ich hatte auch erkannt, dass es nichts Besseres gibt, als beides mit einem Schluck unverdünnten Whiskys hinunterzuspülen. Es war wirklich ein Jammer, hier fort zu müssen, und mit einem Gefühl aufrichtigen Bedauerns leerte ich das zweite Glas und löffelte die Kuchenkrümel vom Teller. Mr. Kirby ging mit mir hinaus. Am Tor blieb er stehen und streckte die Hand aus. »Vielen Dank und alles Gute!« Einen Augenblick ruhte die raue, verarbeitete Hand in der meinen, dann setzte ich mich in den Wagen und ließ den Motor an. Ich sah auf die Uhr. Es war 9:30 und die ersten frühen Strahlen der Sonne fielen aus einem blassblauen Himmel herab auf die Erde. Hinter dem Dorf stieg die Straße steil an und beschrieb dann einen weiten Bogen um das Tal. Dies war die Stelle, wo man plötzlich die ganze große Ebene von York vor sich hatte, die sich bis weit in die Ferne erstreckte. Ich hielt hier immer einen Augenblick an, und jedes Mal gab es etwas Neues zu entdecken, doch heute hoben sich die Felder, die Gehöfte und Wälder mit einer nie dagewesenen Deutlichkeit ab. Vielleicht lag es daran, dass heute Feiertag war und keine Fabrikschornsteine rauchten, keine Lastwagen Rauchfahnen hinter sich ließen. In der klaren, kalten Luft wirkte alles zum Greifen nahe, und ich hatte das Gefühl, ich brauchte nur die Hand auszustrecken, dann könnte ich die vertrauten Wahrzeichen berühren. Ich drehte mich um. Nun hatte ich die weißen Buckel und Mulden der Fells vor mir. Dicht an dicht erhoben sie sich in der blauen Ferne. Jede Erdspalte war deutlich zu erkennen, und dort, wo die Sonne hintraf, glitzerten die höchsten Gipfel golden. Ich konnte das Dorf sehen und das Haus, in dem die Kirbys wohnten. Dort hatte ich Weihnachten und Frieden und Herzensgüte gefunden. Bauern, sie waren das Salz der Erde.
Ende des akustischen Weihnachtskalenders.